Ja, ich möchte den Predigttext lesen, der der Predigt zugrunde liegt, aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11 aus der Elberfelder Übersetzung. Überschrieben ist es mit zuversichtliches Beten. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten.
Lieber Vater, so danken wir dir, dass du da bist. Danke für dein Reden, danke für dein Wort. Danke, dass du in der Lage bist, ein Wort auch individuell Menschen in die Gedanken und in das Herz zu setzen. Danke für diesen Samen, der aufgehen darf, der Frucht bringen darf. Vater, und manchmal verstehen wir dein Wort auch überhaupt nicht. Und da bitte ich, dass du uns hilfst, heute Morgen. Amen. Bittet und es wird euch gegeben werden. Wie geht es euch mit diesem Satz? Ich habe vor kurzem einige Christen dazu befragt, übrigens nicht in dieser Gemeinde. Ja, ich habe gedacht, ich schaue mal woanders. Wie sie denn dieses Versprechen Jesu verstehen? Das ist ja eine Verheißung oder Jesus verspricht ja was. Und für manche von ihnen fühlte sich dieser Satz Jesu nicht wie eine Verheißung an, sondern wie ein großes Fragezeichen. Das ist schon mal toll, wenn Menschen ehrlich sind. Unter diesen Befragten waren übrigens auch ein paar Pastoren. Da habe ich gedacht, Mann, Freunde, ja, jetzt muss doch hier die Fackel brennen bei euch. Nein, interessanterweise kam ein Fragezeichen bei dem einen oder anderen. Ich habe doch gebetet und die Krankheit blieb. Ich habe doch gebetet und meine Ehe ist trotzdem in die Brüche gegangen. Ich habe gebetet und habe immer noch mit meiner Sucht zu kämpfen. Interessant, was da so für Sachen kam. Ich habe gebetet und nicht nur ich. Und trotzdem ist der Mensch gestorben, den ich so geliebt habe. Also es wurde richtig ehrlich. Das fand ich gut. Bittet und es wird euch gegeben werden. Diese Verheißung Jesu ist für den einen oder anderen schwer verdaulich. Nicht wenige sind deshalb vom Gebet enttäuscht. Und manche denken leise, macht nicht Gott sowieso, was er will. Und wenn das so ist, bringt dein Gebet überhaupt irgendwas? Kommt da was bei rum? Warum soll ich es überhaupt machen, wenn nichts bei rumkommt? Also es sind alles so Gedanken, die Menschen haben. Und diese innere Frustration, die dann vielleicht irgendwann mal kommt, äußert sich meistens darin, dass die Zeiten des persönlichen Gebets weniger werden, vielleicht sogar sterben. Und ich habe mich so gefragt, wie kommt man aus dieser Spirale, aus dieser Negativspirale eigentlich wieder raus? Oder ist es vielleicht auch so, dass wir diesen Text gar nicht verstehen? Das ist manchmal ja auch so, ne? Dass man was liest und man versteht das gar nicht so, wie Jesus das eigentlich ursprünglich vielleicht mal gemeint hat. Wie kann man wieder Freude, Zuversicht beim Beten bekommen? Vielleicht sogar Hoffnung. Und die heutige Predigt ist primär für die gedacht, die genau hier ihre Mühen haben, deren Gebetsleben schwach geworden ist oder vielleicht auch gar nicht mehr existiert. Vielleicht sogar noch nie existiert hat, wo man sich fragt, ich rede. Sollte das Gott wirklich hören? So, und dann gibt es aber auch andere, die im Gebet ganz anders drauf sind. ja, für die das eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Das würden die anderen auch sagen, aber die Praxis ist dann doch eine andere. Aber die ja eine sehr große Nähe auch zu Gott spüren. Und gerade an diese Menschen habe ich auch eine Bitte, nämlich seid barmherzig. Seid barmherzig mit denen, die menschlich nachvollziehbare Schwierigkeiten mit dem Gebet bekommen haben. Das zieht sich nämlich manchmal über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, ja, wo da vielleicht innerlich was bröckelt. Bittet und es wird euch gegeben werden. Aber es steht ja in der Bibel, ne? Könnte es sein, dass manche diesen Text folgendermaßen verstehen? Ich bitte um etwas und das wird mir dann auch zeitnah gegeben werden. Also ich habe den Text eigentlich immer so verstanden. Ich bete. Ja, also ich bin so gestrickt. Und ich habe auch Mühe damit, warum muss ich 3, 4, 10 Mal beten? Ich habe es einmal gesagt, reicht. Ja, also rein so vom Verstand, von der Logik her, denke ich mir, ja, was soll ich da jetzt lange rummachen? Gott hat es gehört, ich habe es ihm gesagt, mir fällt nichts mehr ein zu der Sache. Ja, also vielleicht ist noch einer so ein bisschen so gestrickt wie ich. Ja. Achtung, wer mit dieser Erwartungshaltung betet, kann enttäuscht werden. Also bin ich schon mehrfach enttäuscht worden. Bittet und es wird euch gegeben werden, ist ein Versprechen Jesu, dass dir und mir auf jeden Fall etwas gegeben werden wird. Das steht da. Also das ist schon mal gut. Also irgendwas werden wir bekommen. Wir gehen nicht leer aus. Es gibt was. Aber nicht unbedingt das, worum du gebeten hast. Und das ist schwer. Zumal, weil wir ja von einem liebenden Vater sprechen, von einem guten Gott. Und wir wissen ja, was gut ist. Und das, was dann manchmal nicht kommt, da denken wir, wie kann das sein? Wie kann ein guter Vater mir jetzt nicht dieses Gute geben, diese Heilung oder was auch immer? Dazu eine Textstelle vom Apostel Paulus aus 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 9. Also es ist tatsächlich gut, immer mal wieder in der Bibel zu lesen, weil manchmal ist das schon, wow, da kriegt man schon so ein Butterbrötchen reingeschoben, also was das eigene Denken sprengt. Der Apostel Paulus spricht: Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe, steht im Neuen Testament. Um dessentwillen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Das kann man nachvollziehen. Und er hat zu mir gesagt: Gott, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Paulus hat 3-mal gebetet. Und dann gab es eine Antwort vom Allerhöchsten. Also das ist schon mal gut. Also ich habe Gebete schon formuliert. Ich glaube, um eine Sache habe ich mit Sicherheit schon 1000-mal gebetet, wenn ich das so zusammenzähle. Nicht 3-mal, 1000-mal. Und je nach Gemeinderichtung, wo man so groß geworden ist, fragt man sich natürlich, hast du das jetzt gehört, Gott? Und manchmal ist es auch so, je nach Gemeinderichtung, dass man sagt, da müssen wir so lange beten, bis der Durchbruch kommt. Wir beten Sachen in Existenz und so weiter. Ja, wer das nicht kennt, muss man auch nicht unbedingt kennen. Ja, manchmal ist es gut, an Sachen dran zu bleiben, aber wir sehen zum Beispiel hier bei Paulus, es gibt auch Themen, da kannst du so lange beten, bis der Durchbruch kommt, der kommt nicht. Gott sei Dank hat Paulus nach 3-mal hier schon eine Antwort bekommen. Aber es ist knallhart. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Und dann auch die Sache, damit ich mich nicht überhebe. Also Paulus war in der Gefahr, hochmütig zu werden, aufgrund seiner Gabe, aufgrund seiner Ausbildung. Ja, ein fantastisches Theologiestudium hat er hinter sich gehabt. Und hat dann noch Erkenntnis bekommen Und die Gefahr ist natürlich, dass so jemand dann irgendwo mal einen an der Schüssel bekommt und ihm die Sicherung durchbrennt. Und er meint, er wäre der Größte. Das gibt's. Auch in der Kirche. Leute, die meinen, sie wären die Größten. Schlimm. Was machst du mit dem? Was macht Gott mit dem? Also irgendwo muss hier doch was gewesen sein in Paulus, was nicht so prickelnd war, dass Gott gesagt hat, du, das ist eine Antwort, die brauchst du eigentlich nicht, aber für dich ist das tatsächlich gut. Und dann weiß man auch nicht so richtig, was das eigentlich ist, mit Fäusten schlägt. Ne? Manche sagen, es waren Augenleiden, andere sagen, nee, nee, das waren Menschen. Ich tendiere auch für diese zweite Deutung. Menschen, die permanent seine Apostolizität in Frage gestellt haben, Menschen, die seine Leitung in Frage gestellt haben, die ihn permanent angeschossen haben in der Gemeinde, permanent am Wühlen und am Schießen. Ja? So eine Partisanengruppe. Und Gott sagt ihm, du, das lassen wir mal so, wie es ist. Und das ist tatsächlich so, dass das Schmerzen verursacht. Manchmal stärkere Schmerzen als körperliche Schmerzen. Wenn Menschen permanent hier den Teufel durch sich wirken lassen und andere, die auf dem Weg sind, anschießen. Manchmal schlangenhaft. Sie lächeln dich an und im Hintergrund schlagen sie zu. Ja, das hat Paulus erlebt, nicht nur einmal. Und dann wird ihm gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Oh, nee. Braucht man das? Aber es war eine Antwort Gottes. Nein, dieser Dorn im Fleisch wird dir nicht genommen werden. Das ist eigentlich undenkbar. Wir reden doch von einem liebenden und guten Vater. Und der lässt sowas zu? Ein Dorn, wenn ich einen Dorn im Finger habe, das tut weh. Jeden Tag tut er weh. Und Gott sagt, ich weiß. Das habe ich auch erlebt. Nicht nur einmal. Aber für dein Herz ist es gut. Du wirst dadurch Menschen gewinnen mit deiner Demut. Eine Antwort, die keiner hören will. Ich finde sie heftig. Wie hättest du auf so eine Antwort reagiert? Vielleicht so. Ich habe dich gebeten, dass du mir meine Schmerzen nimmst und du sagst mir, sie werden bleiben. Wie soll ich das verstehen? Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Ein Großteil der Christen sind ein Stück weit so drauf. Ich weiß das noch, ich habe mit 18 Motorradunfall gehabt, mit Kniescheibenbruch. Ja, das war jetzt nichts Spirituelles, das war einfach nur zu stark in der Kurve gewesen. Ja, weil manche werden dann auch ein bisschen komisch. Ne? Also was das denn alles ist mit dem Knie, das war einfach nur ein Unfall, sonst gar nichts. Und in der Richtung, wo ich mal unterwegs war, war das ganz schwer zu erwarten, zu denken, dass Gott das vielleicht nicht heilt. Und irgendwann ging es mir auf den Keks. Ja, wenn ich dann in dieser Bibelschule zum Essen gegangen bin, bin ich teilweise andere Wege gegangen, damit mich keiner sieht. So krank kann es werden. Denn wenn mich jemand gesehen hat, wenn ich mit Krücken die Treppe hochgelaufen bin, dann ging das ja nicht in deren Verständnis, dann musste man sofort für mich beten. Die Sache ist aber, wenn du das schon ein paar Mal erlebt hast, vielleicht schon 50 Mal oder 100 Mal erlebt hast und da hat sich nichts getan, dann möchte man irgendwann einfach nur zum Essen gehen. Versteht ihr das? Man möchte einfach zum Essen gehen, obwohl ja Gebet gut ist. Was machst du denn jetzt? Ja? So, das, ab und zu habe ich das ja nochmal so für mich empfangen und irgendwann habe ich mir gedacht, du, das ist jetzt sehr lieb. Du kannst gerne für mich beten, aber ich würde jetzt gern zum Essen gehen. Ja, aber gut, ihr Lieben, wir sind ja auf dem Weg. Und letztendlich ist die Frage her, wie soll ich denn das verstehen? Und interessanterweise hat Paulus diese Antwort Gottes für sich angenommen, das finde ich auch interessant. Also es muss doch sehr klar gewesen sein und nicht immer kommt eine Antwort nach dreimal Beten. Abraham zum Beispiel hat 25 Jahre gewartet. Auch das ist schwer zu verstehen. 25 Jahre auf den verheißenen Sohn. Bittet und es wird euch gegeben werden, sagt lediglich aus, dass dir etwas gegeben werden wird. Eine Zeitzusage gibt es nicht. Und deshalb ist Gebet nicht nur ein Bitten, sondern auch ein Suchen. Es ist eben nicht so, wie ich das mal gedacht habe, ich bitte einmal, jetzt hat Gott es doch gehört. Also, muss doch wohl reichen. Nee. Uns wird in dieser Textstelle gesagt, dass Gebet auch jetzt ein Suchen ist. Das Bitten ist erst der Anfang vom Gebet, von diesem Gebetsprozess. Es geht weiter, sucht und ihr werdet finden. Wir dürfen uns auf eine Suche begeben. Die kann länger dauern. Ein Mensch, der sucht, der hat eine Sehnsucht, der hat eine Hoffnung in sich, auch zu finden. Und wer diese Hoffnung nicht hat, der sucht auch erst gar nicht. Also suchen, dieser Prozess des Suchens ist gut. Auch suchen nach Antworten ist gut. Auch suchen nach Antworten in der Bibel ist gut. Wenn dir einer irgendwas verklickert und dann denkst du dir, weiß ich nicht, muss ich nochmal gucken. Das ist gut. Also nicht immer alles so reinlassen, wirklich auch mal prüfen. Suchen, wie verhält es sich? Suchen ist ein Zustand des Unterwegsseins und nicht des Stillstandes. Ich habe das mal in einer Gemeinde gehabt, da habe ich so einen Glaubensgrundkurs da mitgeleitet und da war dann ein so ein Thema ist egal jetzt, wo ich drüber gelehrt habe. Und ich habe das etwas anders gelehrt, als die Gemeinde das normalerweise von mir erwartet hat. Das ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Wenn du da so Sachen sagst, aber das war anhand der Schrift. Und danach kam jemand zu mir und meinte, Frank, das hast du sehr schön gemacht, auch anhand von Schriftstellen. Du hast hier einen schönen Schriftbeweis, einen Schriftbefund gegeben, aber ich will es trotzdem anders glauben. Tja, dann ist es so, ne? Das ist schlecht. Also wenn es irgendwo einen Impuls gibt, auch von Gott vielleicht einen Impuls gibt, dann bitte unterwegs sein und nicht stillstehen. Auch nicht in seiner Denomination stillstehen, nicht in seinem Leben stillstehen, nicht in seinen Gottesbildern stillstehen. Ich bitte von Herzen. Suchende sind Menschen auf dem Weg, die ein Ziel vor Augen haben. Und Gebet wird uns hier als dynamischer Prozess beschrieben. Und ich möchte es nochmal sagen, bitten ist der Anfang dieser Kommunikation. Und nach der Bitte kommt das aktive Suchen. Wie sieht das aus? Man achtet auf die Führung des Heiligen Geistes, würden jetzt die Frommen sagen. So, man kann aber auch sagen, manchmal gibt es einfach offene Türen, manchmal gibt es Zeichen am Wegesrand, manchmal lernt man jemanden kennen, der sagt, da kann ich dir helfen, ja. Also hier einfach eine geschärfte Aufmerksamkeit haben, Herr, bist du's. Reagierst du da jetzt gerade auf mein Gebet, was ich vielleicht vor einer Woche oder wann auch immer gesprochen habe? Also nicht in sich zusammenklappen, wenn nicht sofort was kommt, sondern innerlich ja, eine Aufmerksamkeit haben. Herr, ich begebe mich auf die Suche, auf die Reise, du sprichst zu mir, zu deiner Zeit. Da ist eine herrliche Einstellung beim Beten und dann kommt manchmal auch ein klarer Gedankenimpuls, der eine ganz andere Perspektive aufzeigt, eine neue Perspektive. Das ist jedes Mal ein Wunder, weil wir sind alle in unserem Denken drin. Wir haben alle unsere Brille auf, dem einen geht es gerade gut, dem anderen geht es schlecht. Der andere hat einen dicken Hals, der andere hat einen dünnen Hals. Ihr Lieben, das ist so. Und so hören wir, so sehen wir, so lesen wir auch die Schrift. Und da ist es so fantastisch, wenn mal eine andere Perspektive kommt. Eine göttliche Perspektive, die mich mal hinausnimmt und mich mal die Sache von oben betrachten lässt. Und manchmal gibt es sogenannte Zufälle in Anführungszeichen, die die Wegrichtung dann auch deutlich aufzeigen. Also ein Reden Gottes. Welche menschlichen Kanäle nutzt Gott, um mir etwas mitzuteilen? Menschen. Deshalb ist auch Gemeinde wichtig. Und last but not least stellt sich vielleicht ein innerer Friede ein. Oder ein Unfriede. Hört sich gut an, aber irgendwie innerlich merkt man, Und das ist jetzt wichtig, dass man darauf eingeht. Ja. Auch wenn manchmal der Verstand sagt, aber ein Friede im Herzen, das ist auch schon mal was sehr Gutes. Wer sucht, hört nicht auf, mit Gott zu sprechen. Das ist das nächste Schöne am Suchen. Gebet wird von Jesus in unserer Textstelle als ein Weg, als eine Reise beschrieben. Und diese Reise führt zu einer Tür. Der nächste Weg in diesem Prozess, der nächste Punkt in diesem Prozess des Gebetes. Diese Tür ist zu. Manchmal sind Türen länger zu. Und doch wird hier gesagt, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Aber all diese Sachen zeigen doch auch, dass ich mich nicht einfach hinsetzen kann. Ich habe jetzt so, wie ich das mal gedacht habe, ich bete einmal und gut ist. Sondern hier heißt es, ich bitte, ich suche, ich mache mich auf die Reise. Wie lange die auch immer geht, vielleicht Jahre. Und ich klopfe an. Das sind alles Sachen, übrigens im Imperativ geschrieben in der Bibel, also an alle Christen. Das ist eigentlich ein Befehl. Oh, das schmeckt mir auch nicht. Ja, es ist nicht nur eine Bitte Jesu, es ist, Freunde, wichtig. Sollten wir machen. Aber nicht zur Entmutigung, sondern zur Ermutigung. Bitte, mach das. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich klopfe deshalb an, weil ich weiß, wer hinter dieser Tür lebt. Es ist nämlich Gott, der Vater, der öffnet. Und manchmal fühlt sich die Tür verschlossen an, das weiß ich. Aber dahinter ist jemand, der diese Tür öffnet zu seiner Zeit. Gebet, ich möchte es nochmal sagen, ist ein dynamischer Prozess, der durchaus Zeit in Anspruch nehmen kann. Und auch soll. Das soll teilweise Zeit in Anspruch nehmen, damit es dich und mich verändert. Hier soll was passieren im Herzen. Und ich kenne Situationen, da habe ich an dieser Tür nicht nur geklopft, ich habe dagegen getreten, mit einem Presslufthammer, alles Mögliche. Wirklich volles Programm. Die Tür war zu. Damit ich erstmal zur Ruhe komme, damit ich vielleicht ein bisschen demütiger werde, damit ich erstmal etwas durchatme. Aber vielleicht bei dir anders gewesen. Und wenn sich dann diese Tür öffnet, das ist der Hammer, verändert sich alles. Wenn sich diese Tür öffnet, verändert sich alles. Auch wenn sich nichts an meinen Lebensumständen ändert. Wenn die Tür sich öffnet, begegnet dir Gott. Wer das noch nie erlebt hat, für den sind das nur Worte. Viele Worte. Aber wer das erlebt hat, das ist eine ultimative Antwort, auch wenn es gerade vielleicht für die Sache keine Antwort gibt. Und auch mit so einer Antwort habe ich mein Problem gehabt. Wie? Klopfen und dann begegnet dir Gott? Ich habe hier ein Problem. Es interessiert mich eigentlich gar nicht, ob mir Gott begegnet oder irgendjemand anders. Ich habe ein Problem. Ich möchte eine Lösung haben. Das ist doch schön Färberei. Schön Rednerei. Das Problem ist immer noch da. Ich muss hier an eine junge, krebserkrankte Frau im Krankenhaus denken, die ihre letzten Tage vor sich hatte und mir freudestrahlend erzählte, dass Jesus Christus sie an ihrem Krankenbett besucht hätte. Die war ganz normal. Eine ganz normale junge Frau, auch seelisch, ja, gesund, körperlich krank, aber seelisch gesund. Das kann man erstmal so stehen lassen. Ne? Da ist eine helle Lichtgestalt, sie hat das mit Jesus Christus in Verbindung gebracht, an ihrem Krankenbett gewesen. Und wo sie das erzählte, strahlte sie und strahlte sie. Das werde ich nie vergessen. Sie strahlte voller Freude. Also, theologisch würde man sagen, es ist eine Epiphanie, das hilft aber nicht in solchen Momenten. Ne? Das ist oft so bei Theologie, sie hilft manchmal nicht im Leben. Das ist nicht gut. Und diese Christuserscheinung, die hat mich eher fragend gemacht. Herr, du erscheinst hier am Krankenbett und du heilst sie nicht? Mich hat das wütend gemacht. Das gibt's doch nicht. Da ist jemand, der betet und jetzt strahlt mich diese Person auch noch an. Krank. Das heißt, ich habe hier eine Predigt gekriegt. Ich bin eigentlich gekommen zum Trost und durfte still sein. Ende Gelände. Die Predigt kam. Sie strahlte voller Freude. Also manchmal sind so Sachen auch wirklich, gehen ans Herz, gehen auch über den Verstand hinaus. Das Bitten, Suchen und Anklopfen führt manchmal nicht zu den erhofften Ergebnissen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wie Ihnen das geht. Es ist gut, beim Gebet den entscheidenden Satz zu sprechen, dein Wille geschehe. Aber wenn er dann kommt, der Gotteswille, pa. Meines Erachtens, aber das ist meine Deutung, das könnt ihr gerne anders sehen, ich bin da auch offen für Feedback, weil ich befinde mich hier selbst auf einem Weg, auf einer Reise, was das Gebet angeht. Meines Erachtens ist das Hauptziel des Gebets nicht, dass deine Bitte erfüllt wird, sondern dass dir bei deiner Bitte, bei deiner Suche und deinem Anklopfen der begegnet, den du vielleicht ursprünglich gar nicht gesucht hast. Bittet, sucht, klopft an. Warum? Weil dem Bittenden gegeben wird, weil der Suchende finden wird, weil dem Anklopfenden geöffnet wird. Und Jesus Christus möchte dich, aber auch mich heute Morgen ermutigen. Er sagt, bitte bleibe in Verbindung mit mir. Höre nicht auf, mich zu bitten, mich zu suchen und bei mir anzuklopfen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo ihr von euren Gebetserfahrungen berichten könnt, wenn ihr wollt. So, und die sind vielfältig. Und das ist meines Erachtens wichtiger jetzt als dieser Impuls. Wo hast du eine Bitte an Gott gerichtet und es ist dir gegeben worden? Das gibt's ja. Da muss man auch nicht dreimal beten. Das geht auch manchmal relativ schnell. Das ist auch schön. Wo hast du gesucht und gefunden und wo bist du vielleicht noch auf der Suche und hast noch nicht gefunden? Wo betest du vielleicht auch gar nicht mehr, weil du einfach frustriert bist? Wo ist dir Gott beim Anklopfen begegnet? Wo fühlt sich die Tür noch verriegelt an? Wo hast du eine ganz andere Antwort erhalten, als du eigentlich erbeten hast? Also wer ein kurzes Zeugnis hat, sich angesprochen fühlt, der kann jetzt gerne nach vorne kommen. Und dass ihr das einfach kurz berichtet, und das ist wichtig. Und auch wenn du noch auf der Suche bist, ist das eine Ermutigung für uns, für andere, die auch noch auf der Suche sind. Also bitte seid mutig und kommt nach vorne.